Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Wir haben ja gerade die 21 Tage Gebet in unserer Gemeinde. Wir haben einfach gesagt, am Anfang des Jahres wollen wir uns als Gemeinde ausrichten auf Gott, wollen nochmal speziell Zeit für Gebet einfach nehmen. Und vor 1,5 Wochen ungefähr war ich an der Reihe, einen Abend vorzubereiten. Da ging es um geistliches Wachstum in der Gemeinde und auch Gebet für die Lehre. Ja, passend, wenn der Prediger für die Lehre betet. Auf jeden Fall, ich habe mich 2 Tage davor hingesetzt und habe diesen Abend vorbereitet oder versucht vorzubereiten. Und wenn ich sowas mache oder auch einen Gottesdienst, eine Predigt oder einen Impuls in der Jugend vorbereite, dann bete ich normalerweise immer davor und mache dann einfach so eine Ideensammlung und fange dann an zu schreiben. Und das habe ich da auch gemacht. Ich habe auch gebetet, aber ich habe sehr bald gemerkt, dass ich nicht wirklich dabei bin, dass mein Kopf noch irgendwo anders ist. Ich kam aus einem richtig schönen Urlaub zurück. Ich war noch in den Gedanken wieder ein bisschen bei der Arbeit. Auf jeden Fall, ich habe gemerkt, ich bin nicht wirklich da. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr stille Zeit macht oder wenn ihr euch mal Zeit nehmen wollt, um irgendwie zu beten oder einfach bei Gott zu sein. Und ihr merkt, irgendwas zieht euch die ganze Zeit weg. Ja, irgendwie ist man total unruhig, irgendwie aufgewühlt. Und normalerweise, das habe ich aus der Vergangenheit gelernt, tut es mir in so einer Situation gut, einfach ein bisschen spazieren zu gehen, mit Gott drüber zu reden, rauszufinden, hey, warum bin ich so unruhig, und das dann abzugeben. An dem Tag habe ich das aber nicht gemacht. Ja, irgendwie dachte ich, nee, das muss jetzt so gehen. Ich ziehe das jetzt durch. Ja, ich schaffe das schon alleine. Das klappt schon. Und ich sag's euch, es war unglaublich anstrengend. Sowohl die Vorbereitung von diesem Abend als auch an dem Abend selber habe ich mich total unfrei gefühlt und es war ja echt sehr, sehr unangenehm. Ich habe irgendwie mit Gewalt diesen Gebetsabend aus meinem Hirn rausgepresst und das alles nur, weil ich dachte, ich muss aus eigener Kraft das voll durchziehen. Ja, ich brauche jetzt Gott nicht dazu, ich habe jetzt keine Zeit zum Beten, habe jetzt keine Zeit, irgendwie das erst zu klären. Und genau, so war das. Ein paar Tage danach habe ich den Predigttext für heute gelesen. Wir haben ihn ja heute in der Lesung gerade schon gehört. Und dieser Hauptmann hat mich schwer beeindruckt. Dieser römische Hauptmann, der wahrscheinlich noch nie in einer Synagoge war, der wahrscheinlich keinen Vers, keinen Satz aus der hebräischen Bibel kannte, der geht zu Jesus und sagt, ich bin davon überzeugt, dass du die Macht hast, meinen Knecht zu heilen, mit nur einem Wort. Dieser Hauptmann war so gar nicht fromm, vom Äußerlichen her. Aber Jesus lobt seinen Glauben, sein Überzeugtsein davon, dass Jesus seinen Diener gesund machen kann. Und ich bin ein bisschen erschrocken und dachte mir, wie oft bin ich äußerlich fromm, gehe in Gottesdienst oder lese in der Bibel, nehme mir Zeit zum Beten, und wie oft versuche ich dann doch, die Dinge allein zu machen, wie bei diesem Gebetsabend. Wie oft bin ich fromm, aber eigentlich doch ungläubig. Und das kann manchmal eine unangenehme Botschaft sein, zumindest war das in dem Moment die Erkenntnis für mich, dass ich mich nicht auf Gott verlassen habe und die Dinge gemeinsam mit ihm gemacht habe, sondern dass ich versucht habe, das alles irgendwie alleine vorzubereiten. Vielleicht kennen manche von euch diesen Gedanken, aber vor diesem Hintergrund gibt es auch eine heilsame Botschaft in dem Predigttext. Die Botschaft heute ist nicht, dass wir alle schlecht sind und der Hauptmann das große Vorbild, sondern Jesus spricht auch darüber, dass wir willkommen sind bei Gott, dass wir einen Platz haben am Tisch Gottes, unabhängig davon, wo wir herkommen und was wir mitbringen, wie fromm wir sind oder wie fromm wir waren. Ich möchte mit euch das Predigtwort durchgehen und anhand dessen dann 3 Punkte heute festmachen. Ich fange mal mit dem ersten Abschnitt an. Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Mein erster Punkt heute Morgen lautet, Jesus sieht uns. Da kommt dieser Hauptmann zu Jesus, ein Römer. Wir haben vorher schon gehört, eigentlich war es ein Unding, dass sich die Juden mit den Römern unterhalten haben. Aber dieser Hauptmann kommt zu Jesus. Er hat vielleicht schon von Jesus gehört, dass er Wunder getan hat, dass er Kranke geheilt hat. Dieser Mann kommt in die Stadt von dem Hauptmann und der Hauptmann geht zu ihm und klagt ihm einfach sein Leid. Er weiß nicht mehr weiter. Er geht zu ihm und sagt, Jesus, vielleicht sieht er ihn das erste Mal, das wissen wir nicht genau. Er geht zu ihm und sagt, das ist meine Situation, das ist mein Leid, in dem ich gerade bin. Ich weiß nicht mehr weiter, mein Diener liegt im Sterben. Jesus, bitte hilf mir. Und Jesus sieht diesen Mann. Das ist umso bemerkenswerter, weil dieser Mann ein Römer war. Er hört ihm zu, er sieht ihn an und erkennt, was ihn beschäftigt, was ihn bewegt, woran er leidet. Er nimmt seine Bedürfnisse wahr. Er sieht, dass ihn das bewegt mit seinem Diener und er antwortet ihm, ich will kommen, ich will zu dir in dein Haus, in dein Leben kommen und will deinen Diener heilen. Ich will dir in deinem Leid begegnen. Und dasselbe gilt auch für uns heute. Jesus sieht unsere Situation. Er nimmt uns wahr, er wendet sich uns zu. Wir können zu ihm kommen und ihm das erzählen, was uns beschäftigt, auch wenn es alltägliche Dinge sind, auch wenn es Kleinigkeiten sind. Ja? Ich habe vor einer Woche in einem Jugendgottesdienst gehört, hey, du kannst mit Gott zusammen zocken, du kannst mit Gott zusammen Fernsehen schauen, du kannst mit Gott zusammen Bücher lesen. Ganz simpel, rede mit Gott darüber, was dich beschäftigt und ganz besonders, wenn es etwas gibt, worunter du leidest. Er wünscht sich das, dass wir ihn damit reinnehmen, dass wir zu ihm kommen, wie dieser Hauptmann. Der erste Punkt heute, Jesus sieht dich. Es geht weiter in der Geschichte. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Jesus spricht hier einen fast schon revolutionären Gedanken aus für die Israeliten damals. Und zwar deutet er da schon an, was später geschehen wird, der neue Bund. Ein neuer Bund, der nicht nur mit Israel geschlossen ist, so wie der alte Bund, sondern der allen Menschen offen steht, unabhängig ihrer Herkunft, unabhängig ihrer Abstammung, sogar offen für Römer. Und das war für die Juden damals wirklich schwer vorstellbar. Jesus sagt, er hätte bei einem Römer, der wahrscheinlich noch nie im Tempel war, der nie irgendwelche Feste gefeiert hat, der sich an keine Speisegebote gehalten hat, bei einem, der das Volk Gottes sogar unterdrückt, bei dem hätte er so großen Glauben gefunden, dass es ihn erstaunt. Jesus zeigt hier schon auf, worauf es in diesem neuen Bund ankommt. Nicht auf die Abstammung, nicht auf die Äußerlichkeiten, nicht auf die Anzahl der Gottesdienstbesuche. Es kommt ganz allein auf das Herz an. Glaubst du an Jesus Christus? Das ist die einzige Bedingung für die Tischreservierung im himmlischen Restaurant. Ich glaube, die große Überschrift über dieser Passage ist, dass wir bei Gott willkommen sind. Es sind zwei Dimensionen von diesem Willkommensein. Zum einen hier auf der Erde. Ja, wir sind bei Gott willkommen. Es gibt keine Checkliste, die wir erfüllen müssen. Jetzt geht es nicht mehr darum, wer wir mal waren oder woher wir kommen, sondern Jesus sagt einfach, hey Markus, schön, dass du da bist. Setz dich, hier ist dein Platz. Hallo Irene, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu sehen. Hier kannst du dich hinsetzen. Paulus nennt uns Hausgenossen Gottes. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber ich glaube, bei vielen Familien gibt es eine bestimmte Sitzordnung am Esstisch. Zumindest war das bei uns immer früher so. Ja, das wird nie irgendwie mal festgelegt oder irgendwo festgehalten, sondern das ist einfach so. Man hat seinen Stammplatz und immer, wenn man nach Hause kommt, dann setzt man sich dahin. Und genauso ist es auch bei Gott. Wenn wir zu Gott nach Hause kommen, dann haben wir einen festen Platz an seinem Tisch. Egal, was wir von dem Tag mitbringen, egal, ob wir durchgeschwitzt sind vom Joggen oder ob wir genervt sind von der Arbeit oder weil unsere Geschwister uns auf den Wecker gegangen sind, wir haben einen Platz, wo wir uns hinsetzen können und wir sind Teil von Gottes großer WG. Aber dieser Platz gilt nicht nur für uns hier auf der Erde, sondern auch in Ewigkeit haben wir einen Platz bei Gott. Und ich glaube, das ist die zweite Dimension von diesem Willkommensein bei Gott, von dem Jesus spricht. Das ist die großartige Hoffnung, die wir Christen haben, dass dieses Leben nicht irgendwann mit dem Tod zu Ende ist, sondern dass wir auch in Ewigkeit einen Platz bei Gott haben. Und auch da geht es nicht um unsere Abstammung und um unsere Zugehörigkeit zu irgendeiner Kirche oder Volksgruppe, sondern auch da wird Gott unser Herz anschauen. Unsere Beziehung, unser Glaube an ihn als den Sohn Gottes ist entscheidend. Wir sind willkommen bei Gott hier und in Ewigkeit. Nun zum letzten Abschnitt unserer Geschichte. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte: Du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Der letzte Punkt in dieser Geschichte ist ein Wunder. Jesus handelt und der Diener wird tatsächlich durch ein Wort, wie der Hauptmann gesagt hatte, gesund. Der letzte Punkt, der dritte Punkt dieser Predigt: Jesus ist der Herr. Diese Erkenntnis zeigt uns der römische Hauptmann. In seiner Rede davor sagt er: Ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst, aber sprich ein Wort und das wird passieren. Er erkennt die Vollmacht, in der Jesus handelt. Er sieht diesen Mann, von dem er schon viel gehört hat, und sagt: Ich glaube, dass du mächtig genug bist, meinen Diener zu heilen. Und dann macht er einen interessanten Vergleich. Er kommt auf die Hierarchie zu sprechen, in der er lebt. Ich glaube, es gibt wenige Institutionen, die so hierarchisch sind wie das Militär. Aber er sagt: Ich habe selbst Vorgesetzte und ich habe selbst Leute, die unter mir stehen. Und die, über denen ich stehe, die gehorchen mir. Über die ich der Herr bin, die ja, müssen das tun, was ich sage. Ich finde das ein sehr, sehr starkes Bild. Eine starke Aussage von diesem Hauptmann. Denn damit sagt er aus: Jesus steht über diesem Leid, über der Krankheit von seinem Diener. Er ist Herr über die Situation und kann gebieten, und die Umstände müssen gehorchen. Er erkennt, Jesus ist der Herr. Und anscheinend erstaunt es sogar Jesus, das aus dem Mund eines römischen Soldaten zu hören. Jesus ist auch Herr über deine Situationen, auch über meine. Für mich persönlich ist es immer wieder heilsam und ermutigend, mir diese einfache Wahrheit vor Augen zu führen und mich daran zu erinnern. Jesus ist Herr über meine Firma, er ist Herr über meine Familie, über meine WG, über meine Gemeinde. Jesus steht über den Umständen. Und besonders, wenn die Umstände schwierig sind, wenn sie herausfordernd sind, wenn es eigentlich zum Verzweifeln ist, dann tut es gut, diese Wahrheit nochmal zu hören. Jesus ist Herr über diese Situation. In unserer Geschichte folgt daraus, dass der Diener tatsächlich gesund wird. Es passiert das Wunder, Jesus greift ein und ja, das Ergebnis ist so, wie es dem Wunsch des Römers entspricht. Nun, mit der Heilung ist es so eine Sache. Ich habe diesen Text gelesen und habe mir gedacht, wenn ich gar kein Wort zum Thema Heilung sage, dann drücke ich mich irgendwie davor. Aber ich möchte einfach kurz meine Gedanken zu dem Thema sagen. Man könnte aus der Geschichte folgenden Schluss ziehen: Wenn ich oder jemand krank ist oder leidet und ich bitte Jesus, dass er eingreift und Heilung schenkt, dann wird er heilen, wenn ich genug glaube. Diese Schlussfolgerung halte ich für falsch oder zumindest fehlerhaft. Ich glaube nicht, dass wir immer Heilung erleben werden. Ich glaube, dass Gott heilen kann und auch heute heilt. Und manche von uns haben das schon erlebt, dass Gott tatsächlich heilt. Und das ist ja einfach ein Wunder, dass er das tut. Aber ich glaube nicht, dass wir immer Heilung erleben werden. Aber trotzdem können wir zwei Sachen aus dieser Geschichte schlussfolgern. Oder in Zeiten von Leid oder von Krankheit können wir zwei Sachen von Gott erwarten. Zum einen, und das war der erste Punkt dieser Predigt, Gott sieht uns. Er sieht uns in unserer Situation. Er wendet sich nicht ab. Und der zweite Punkt, Gott wird eingreifen. Gott wird nicht immer heilen. Das darf uns nicht abhalten, davon dafür zu beten, weil, wie gesagt, Gott kann heilen und er tut es auch. Aber er wird es vielleicht nicht immer. Ich denke an Philipp Mickenbecker, vielleicht sagt er einigen von euch was. Das war ein christlicher YouTuber, der letztes Jahr an Krebs gestorben ist. Und Gott hat ihn auch nicht geheilt, obwohl er selbst davon überzeugt war, dass ja, Gott es tun wird. Aber was hat Gott gemacht? Er hat trotzdem eingegriffen in diese Situation. Und zwar hat er Philipp einfach eine Freude und eine Hoffnung geschenkt, mit der er dieses Leid ertragen konnte. Nicht nur ertragen, sondern er konnte diese Hoffnung auch weitergeben. In den Videos, die er produziert hat, konnte er diese Hoffnung und diese Freude zum Ausdruck bringen und hat dadurch viele andere, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind, ermutigt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Gott immer heilt, aber Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther, Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Gott zeigt uns einen Weg, wie wir mit ihm, nicht alleine, aber mit ihm zusammen diese Prüfung, wie es Paulus nennt, tragen können. Das ist alles, was ich zu diesem Thema sagen kann. Ich wiederhole noch einmal die drei Punkte der Predigt. Zum ersten, Jesus sieht dich. Er sieht deine Situation, er sieht das, was dich beschäftigt und er hat Anteil an deinem Leben. Zweitens, wir sind bei Gott willkommen, hier und in der Ewigkeit. Wir haben einen festen Platz an seinem Tisch. Und drittens, Jesus ist Herr über deine Umstände. Er zeigt dir einen Weg, wie du mit ihm durch schwere Zeiten gehen kannst. Zum Schluss möchte ich dich einladen, dir Gedanken zu machen, von welcher Situation du Jesus erzählen würdest, wenn du ihn heute so treffen würdest, wie der Hauptmann ihn damals getroffen hat. In welche Situation würdest du ihn einladen? Von was würdest du ihm erzählen? Vielleicht hast du auch so einen sprichwörtlichen Gebetsabend, den du versuchst, alleine vorzubereiten. Oder hast etwas, was du auf den eigenen Schultern trägst, aber eigentlich abgeben wollen würdest. Jesus lädt dich ein, es zu ihm zu kommen und mit ihm gemeinsam da durchzugehen. Ich spreche zum Abschluss noch ein Gebet. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart hier. Danke, dass du uns siehst und dich uns zuwendest. Danke, dass du dich um uns kümmerst und treu bist. Danke für deine Zusagen, auf die wir uns stützen dürfen. Danke, dass du dich daran hältst. Und danke, dass wir bei dir willkommen sind, dass du nicht darauf schaust, woher wir kommen, was wir mitbringen, sondern dass du am Kreuz alles getragen hast und uns damit freien Zugang gibst zu unserem Vater im Himmel. Danke, Herr, für deine Gnade, die jeden Morgen neu ist. Und danke, dass du Herr bist über alle unsere Umstände, über unsere Situationen, unsere Lebensbereiche. Danke, dass du mächtig bist und dass wir dich als unseren Gott haben. Amen.